In der Zeit der 60er, 70er Jahre war es noch ein Abenteuer, einen Musiker des Symphonieorchesters solistisch zu fordern. Es war auch schwierig, über eine bestimmte technische Grenze hinauszugehen und auch technische Prozeduren zu verlangen, die vielleicht über die Grenze des normal geführten Instrumentes hinausgingen. Das alles hat sich relativiert, weil die Musiker heute, besonders die der jüngeren Generation, viel vielseitiger ausgebildet sind. Und ich würde sogar sagen, dass sie ein bestimmtes Vorbild an Virtuosen innerlich doch vor Augen haben, wenn sie das auch manchmal gar nicht so gerne sehen. Das sind nämlich die Ensembles für neue Musik, die überall Maßstäbe gesetzt haben, gerade was die technischen Schwierigkeiten angeht. Und irgendwie haben sich besonders die intelligenten und guten großen Orchester inspirieren lassen, immer wieder kann man das feststellen, von der Existenz dieser kleinen Gruppen, die wie eine Avantgarde vorbildlich neue Musik spielt und auch vor technischen Schwierigkeiten überhaupt keine Angst hat.
Es geht auch natürlich um Spieltechnik, es geht aber auch um musikalische Haltung. Und ich glaube, auch auf diesem Gebiet ist eine gewisse Offenheit eingetreten.
Ich denke ja, obwohl das pro Orchester sehr verschieden ist. Man muss sagen, dass es da tatsächlich Traditionalisten gibt, wo das noch ein Abenteuer ist, wenn sich kleine Gruppen aus dem Orchester mal herauslösen sollen oder gar ohne Dirigent spielen oder frei reagieren sollen. Da spürt man sehr stark, ob ein Orchester Stücke dieser Art öfters spielt oder nie gespielt hat, ob es gefordert wird von seinen Chefs, ob es vom Repertoire, das aufgelegt wird, hingeführt wird zu solchen Auffächerungen des Tutti-Bewusstseins. Denn natürlich, der normale Orchestermusiker ist auch im guten Sinn ein Mensch, der kollektiv reagiert, was ja auch die eigentümliche Disziplin ist, die man lernen kann in einem großen Orchester, sowohl was die Intonation angeht, wie das, was den Rhythmus angeht. Aber nun im gleichen Beruf und vielleicht sogar im gleichen Konzert ein Verhalten zu zeigen, was dem geradezu widerspricht, das ist nicht einfach. Also man muss dann sowohl rhythmisch wie auch vom Impuls und von der Präsenz, würde ich sagen, auf dem Podium ganz anders reagieren, als wenn man im Tutti spielt. Ein guter zweiter Oboe muss leiser spielen als der erste, aber ein guter Musiker in einer solchen solistischen Gruppe des Orchesters muss von höchster Präsenz sein wie ein Solist. Und das muss man regelmäßig üben, damit das wirklich funktioniert.
Aus einer gewissen resignativen Haltung heraus hat Peter Oetwösch 1994 davon gesprochen, das Orchester in seiner klassisch-romantischen Ausprägung als ein Museumsorchester zu installieren, das analog zum Gagaku-Ensemble oder zum Gamelan-Ensemble nur noch jene Zeit ausführt und dagegen setzt, eventuell ein Spezialistenorchester, das sich der neuen Musik widmet. Würden Sie diese Rolle dem Orchester heute auch zugestehen?
Nein, auf gar keinen Fall, nicht im Allergeringsten. Ich halte das auch für einen Irrweg, selbst wenn man ihn betreiben wollte. Denn die eigentliche Möglichkeit eines modernen Orchesters besteht, ich möchte es mal so nennen, in seiner Mehrsprachigkeit. Ein ideales Orchester, und wir haben am Südwestfunk, muss ich es wirklich aus eigener Erfahrung sagen, so etwas wie ein Idealorchester, muss man verlangen können und realisieren können, ein Orchester, das mehrere stilistische Mentalitäten nebeneinander ausbildet. Weiterbildung ist ein Stichwort, was man aufgreifen sollte. Das heißt, es muss immer Perioden geben, wo das Orchester sich wirklich vertiefen kann auf eine große neuartige Aufgabe. Also ideal sind natürlich da die Donaueschinger Festwochen, wo immer eine kleine Anzahl von Stücken für eine längere Zeit probiert wird und die Chance besteht, wirklich für das Orchester sich mit jedem Werk einzeln auseinanderzusetzen, ohne die übliche Hektik in der Einstudierung, die gleich schon auf das fertige Resultat hinsteuert. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn man sagt, gut, jetzt machen wir mal 3 Wochen lang eine Bruckner oder mehrere Bruckner-Symphonien, um sie ganz in so einen Stil zu vertiefen oder eine Rameau-Woche oder so etwas. Aber grundsätzlich halte ich nichts von Programmen, die sich in einem solchen geschlossenen Kontext bewegen. Das kann man einmal im Jahr, wie gesagt, gerne machen. Aber ich finde, man darf nicht opfern dieses Ideal der europäischen Denkweise. Das ist ja nicht nur in der Musik so, sondern das ist europäisches Bewusstsein. ein Bewusstsein, dass eine Tradition sich über Jahrhunderte spannt und dass diese Tradition aber nichts Statisches ist, wie zum Beispiel im Gagaku-Orchester in Japan oder überhaupt in asiatischen Kulturen, wo etwas sich fixiert hat, kristallisiert hat, könnte man sagen. Bei uns in Europa ist immer diese Mischung von Fortschritt und Tradition gewesen und die entsprechenden Kämpfe, die sich von einem Schritt zum anderen in der Entwicklung dann auch ganz mal dramatisch abspielen können. Und diese Art von evolutivem Bewusstsein gehört zum europäischen Denken und es gehört auch zur europäischen Musik. Deswegen wäre ich gegen Programme, die so tun, als würde es sich um isolierbare, statische Bewusstseinsfelder handeln. Ich glaube, dass die Idee des europäischen Orchesters letzten Endes eine organische Idee ist, die Idee eines Organismus, nicht nur im Sinne des historischen Bewusstseins, wie wir es vorhin gesagt haben, sondern auch im Sinne eines menschlichen Zusammenhaltes. Die Musiker sind ja nicht austauschbare Bauklötze, sondern das sind lebendige Menschen, die sich mit ihren Programmen ja auch identifizieren müssen und können müssen. Wenn ich Spezialisten innerhalb eines Orchesters herausbilde, das kann man mal für ein Projekt machen, aber für immer, dann würde der Zusammenhalt des Orchesters nicht nur menschlich, sondern auch, das wird sich bis in den Klang, bis in die Intonation, bis in die Spielweise hin auswirken, es würde etwas sein, was nicht mehr zu einer einheitlichen Gestaltung finden kann. Es würde durchaus im Sinne der Perfektion, die uns ja heute mehr oder weniger von den Medien oder von der Schallplatte diktiert wird, würde das vielleicht kurzfristig interessante Ergebnisse hervorbringen, eine solche Polarisierung. Aber ich glaube, dass das, was verloren wird und das, was das Wesen der großen kulturellen Leistung auch des alten Europa ausmacht, das würde verspielt werden, nämlich dieses Verbundensein von menschlichem Engagement, möchte ich sagen, mit einer subjektiv orientierten Gestaltungskraft, die mehr ist als ein objektives Funktionieren. Wir sind verurteilt oder wir haben die Chance, wenn man es positiv ausdrückt, zu einem extremen multikulturellen Pluralismus. Der wird die Zukunft der Menschheit bedeuten und je mehr er positiv besetzt wird durch unsere kulturelle Arbeit, die natürlich vielpolig sein muss und nicht nur an einer oder zwei verschiedenen musikalischen, stilistischen Punkten festgemacht werden darf, wenn uns gelingt, diese Multipolarität sowohl sozial, menschlich innerhalb des Orchesters wie auch geistig innerhalb einer pluralen Ausrichtung des Bewusstseins zu realisieren, dann haben wir für die Zukunft gewonnen. Wenn wir aber wieder spezialisierte Gruppen entstehen lassen, wäre mir das zu wenig. Und ich denke, da wird mehr verspielt, auch musikalisch und auch für das künstlerische Bewusstsein, mehr verspielt als gewonnen. Denn ich denke, die Zukunft ist eine Mischkultur und nicht eine nur rational zu beschreibende, formalistisch stimmige Monokultur.